ARD.
Und auf jeden Fall bin ich dann raus mit der Taschenlampe und leuchte so ganz naiv rum. Und dann steht da ein Typ unten an der Tür, hämmert an diese Tür. Und als ich den anschreie und meine so, Alter, was machst du da? Dreht er sich zu mir um und dann ist der blutüberströmt.
Nein.
Blutüberströmt.
Oh mein Gott.
Komplett, ja. Ich habe mich so erschrocken und schreie den erstmal an und meine so, Alter, was geht? So, ne?
Also da habe ich so viel Hate und Scheiße abgekriegt.
Aber inwiefern?
Ja, dass ich nerve, also so, dass ich aufdringlich bin, dass sie mich hassen, so Sachen.
Was hat das mit dir gemacht?
Ja, ich habe geweint.
Ja.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Jasna Fritzi-Bauer
und
Stefanie Heinzmann.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
Im November treffen sich bei 1+1, Freundschaft auf Zeit, zwei Frauen, die gleich alt sind, beide einen Schweizer Pass haben und sich somit eigentlich schon kennen müssten.
Dem ist natürlich nicht so, zumal Person 1 gar nicht in der Schweiz lebt und neben den Schweizer Papieren auch noch einen chilenischen Pass hat. Sie ist erfolgreiche Schauspielerin, die sowohl vor Kameras als auch auf Theaterbühnen steht. Sie pendelt nicht zuletzt dafür, inklusive Dalmatiner, zwischen Berlin und Mallorca. Gelegentlich ist sie aber auch in Bremen, um dort Verbrechen aufzudecken, natürlich rein beruflich. Sie wird von den ein oder anderen Polizistinnen tatsächlich als Kollegin begrüßt. So gut ist sie in ihrer Rolle als Tatortkommissarin.
Vielleicht findet sie heraus, welche Verbrechen Person 2 schon begangen hat. Bisher ist keins bekannt. Schließlich ist es noch nicht strafbar, zu viel Pfirsicheistee zu trinken oder Gegenständen Namen zu geben. Während ihr Haus also Hilde heißt, wird sie selbst von ihren Eltern Herzi genannt. Aufgewachsen im Schweizer Wallis, jettet sie seit fast 20 Jahren singend durch die Weltgeschichte, hat dabei bestimmt den ein oder anderen Mean Man kennengelernt und dennoch nicht ihre Herzlichkeit verloren.
Wie mean oder herzlich sich das Duo die kommenden 4 Folgen 1+1 begegnen wird. Wir dürfen gespannt sein auf das Kennenlernen von Jasna Fritzi-Bauer und Stefanie Heinzmann.
Jasna.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Schön, dich kennenzulernen.
Ja, ebenso.
Findest du das gerade auch so spannend, diese Situation hier?
Ja. Ich vor allem, weil man gar nicht weiß, was passieren wird.
Nee, überhaupt nicht.
Ich habe ja heute Morgen, heute Morgen.
Ja.
Als ich herkam, dachte ich so, habe ich nochmal gefragt, scheiße, musste ich eigentlich irgendwas vorbereiten?
Ja.
Und habe halt gedacht, kacke, ich habe es bestimmt wieder vergessen.
Ja.
Ich habe wieder vergessen. Und hab aber auch dann nochmal so gedacht, nee, die haben nichts gesagt, oder?
Nee, ne?
Sie haben nichts gesagt.
Hast du mich gegoogelt dann?
Ja, ich hab dich schon gegoogelt einmal.
Ich hab dich auch gegoogelt. Ja. Ich habe dich natürlich auch gegoogelt, aber es ist wirklich spannend, weil normalerweise kennen wir das natürlich so aus klassischen Interviewsituationen. Ne? Man kommt halt hin und muss sich eigentlich nicht vorbereiten und guckt dann, was passiert und man reagiert ja einfach auf Fragen.
Ja.
Und jetzt sitzen wir hier alleine in diesem Räumchen.
Ja, spannend. Ich meine, ich dachte, ich muss schon nochmal, du warst mir natürlich ein Begriff, aber ich wusste jetzt nicht mehr, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Habe ich einmal aber wirklich auch nur, ich muss gestehen, ich habe nicht mal gegoogelt. Ich habe ChatGPT gefragt.
Sehr gut.
Hallo ChatGPT, kannst du mir bitte eine Zusammenfassung von der Sängerin Stefanie Heinzmann geben? Und dann hat er mir eine kleine Zusammenfassung gegeben. Das hat mir auch gereicht, weil ich wollte auch nicht so viel erfahren.
Ja, das stimmt. Also es macht ja Sinn, dass wir das jetzt hier selber klären, ne?
Ja.
Sehr
auf jeden
gut.
Fall.
Ich habe natürlich als allererstes gelesen, dass du, also ne, sie haben es gerade auch im Intro gesagt, dass du auch einen Schweizer Pass hast.
Mhm.
Hast du noch Bezug zu der Schweiz?
Also ich habe noch Familie in der Schweiz. Mhm. Ich bin auch des Öfteren mal in der Schweiz. Ich war jetzt schon, ne, ist eine Lüge. Ich wollte gerade sagen, länger nicht mehr, aber ich weiß gar nicht, ich war demletzt erst in der Schweiz, in Zürich, weil ich eine Lesung gehabt habe.
Ach, wie schön.
Ja, also ich habe noch ein paar Tanten und Onkel.
Ach, toll. Welche Region in der Schweiz?
Alle in Zürich.
Alle in Zürich.
Ja,
ist der place to be.
Ja.
Und was ist mit dem Mallorca-Ding?
Ja, ich lebte auf Mallorca, aber das habe ich jetzt wieder abgeschafft.
Ach, okay.
Ja, weil, also ich habe herausgefunden, dass es natürlich totaler Unsinn ist, wenn man eigentlich nur in Deutschland arbeitet, weil man alle 2 Tage wieder nach Deutschland fliegen muss.
Ja.
Und das war mir dann ein bisschen zu viel und plus 2 Mieten jetzt auch nicht so geil.
Und das heißt, du lebst jetzt in Berlin?
Ich lebe jetzt wieder in Berlin.
Wie lange bist du schon in Berlin?
Seit 20 Jahren.
Ach krass, auch schon so lange.
Ja.
Und ist das für dich der Ort, an dem du alt werden möchtest? Ist Berlin ein Ort, an dem man alt werden möchte?
Also ich bin auch aus Fluchtgründen hier geflohen nach Mallorca, aus depressiven Wetterbedingungen. Und fand es da eigentlich auch ganz geil. Bloß, glaube ich, bin ich zu jung für diese Insel.
Okay, verstehe.
Man lernt ja jetzt nicht so geile Leute kennen oder so. Oder ich habe zumindest keine kennengelernt.
Ist wirklich so zum Flüchten eher, ne?
Ja, und dann habe ich es aber doch auch vermisst. Also ich meine, mein Lebensmittelpunkt ist ja schon Berlin. Meine Freunde sind hier. Meine Arbeit ist hier meistens. Alles, was sich um meinen Beruf dreht, ist hier. Ey, meine Jacke tut hier die ganze Zeit
tut.
So dran, denkst du?
Sie tut.
Ja. Und deshalb war das natürlich unabwendbar, dass ich wieder zurück nach Berlin ziehe. Ich hatte auch schon mal die Entscheidung, weil ich war mal 3 Jahre in Österreich beschäftigt.
Okay.
Und habe damals dann auch überlegt, als ich da gekündigt wurde, eine andere Geschichte, in welche Stadt ich ziehen will. Und es kam irgendwie nichts in Frage, weil ich finde, so ab einem bestimmten Alter ist es so schwierig, irgendwo hinzuziehen und da so Fuß zu fassen. Ja. Man muss sich das wirklich entscheiden, das zu machen und auch Lust und Zeit haben, neue Leute kennenzulernen.
Vor allem natürlich, wenn du sagst, dass so ein Mittelpunkt ja schon da ist.
Ja.
Also ne, so das ganze Leben, der Job. Ich kann mir vorstellen als Schauspielerin, dass einfach viel in Berlin auch geht und von da aus.
Klar. Ja, und ich habe halt hier studiert. Ne?
Ah, das also, ja, viele Freunde.
Ich bin mit 18 nach Berlin gekommen und alle sind halt, also nicht alle, aber viele, die ich von damals kenne, sind halt hier und sind meine besten Freunde. So, ne?
Und fehlt dir das denn sozusagen, so einen Ort zu haben, an dem du jetzt so ein bisschen hinflüchten kannst?
Noch nicht.
Okay.
Ich will aber auch erst, also ich bin seit 3 Monaten wieder richtig hier.
Ach
also,
okay, das ist ganz fresh.
Ja. Aber ich war auch nur ein Jahr weg.
Ach so.
Das vergeht ja wie im Fluge.
Aber Mallorca, ich war ja noch nie so richtig auf Mallorca.
Wirklich?
Ja, ich habe da mal gearbeitet, also auch nur so für eine Show.
Ja.
Hatte immer nur mal so 1-2 Tage, aber deswegen auch nie wirklich was gesehen. Aber es soll empfehlenswert sein.
Also
ne?
Mallorca ist wirklich eine wunderschöne Insel, vor allem weil die so verschieden ist. Die ist halt von Süd nach Nord, Ost nach West, auch landschaftlich wahnsinnig unterschiedlich. Da hast du oben die Berge, unten ist alles ganz flach. Und auch die Flora und Fauna ist anders. Es ist wirklich geil. Und es ist nicht dieses, ich meine, Ballermann.
Ja, das ist ja nur diese eine Ecke, ne?
Das ist nur eine Ecke und natürlich alle im Flughafen.
Ja.
Also da wirklich, ich bin irgendwie ein paar Mal von Köln ausgeflogen, wo ich morgens um 6 Uhr, ich sagte, boah, Alter, nee. Irgendwelche Leute mit irgendwelchen Pimmel,
mit den Hüten
und Brustschlappen.
Ja.
Und ich denke mir so, ey, ist euch das, also ich habe mir die Frage gestellt, wäre es dir zum Beispiel nicht peinlich, du kommst in ein anderes Land, du fliegst nach Spanien, egal ob es Mallorca ist oder nicht.
Ja.
Und du kommst da an, völlig besoffen, morgens um 8 schon, steigst aus dem Flieger auf und hast einen Pimmelhut an.
Ich meine, sagen wir es mal so, ich identifiziere mich nicht damit, könnte ich jetzt mal sagen.
Was?
Aber ich, also ne, sagen wir es mal so. Ich glaube, wenn du einfach so deinen Daily Job hast, vielleicht magst du deinen Job gar nicht mal so wahnsinnig. Und dann hast du halt diese eine Woche Urlaub, auf die du dich so freust, mit deinen Jungs, mit deinen Mädels, mit wem auch immer. Hast vielleicht auch noch Junggesellenabschiede. Also, it's a thing. I don't know. Ich weiß es nicht. Also, das ist ja das Schöne an Menschen, sind sehr unterschiedlich, mögen ja unterschiedliche Dinge. Ich merke immer, ich finde das lustig, wenn ich sowas sehe, solange die keinem auf den Sack gehen.
Okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn du jetzt ein Junggesellen auf einem Junggesellenabschied wärst und deine beste Freundin heiratet und du musst mit auf diese Pimmelhut-Tour, wie fändest du das?
Es ist im Minusbereich. Dazu muss ich sagen, dass ich erstens selten bis nie zu Junggesellenabschieden eingeladen werde, weil ich keine Zeit habe.
Sehr gut.
Zweitens habe ich sehr viele Freundinnen, die alleinstehend sind und keinen Bock haben zu heiraten.
Auch noch besser.
Ist noch wirklich, es ist der absolute Traum.
Ja.
Und drittens, wenn die heiraten, es wäre niemals der Pimmelhut.
Ja, sehr gut.
Wirklich
sind ja
niemals.
Wahrscheinlich auch viele SchweizerInnen.
Ja, genau.
Und die sind ja auch eher ein bisschen reservierter.
Richtig.
Würde ich sagen.
Hast du Freundinnen in deinem Umfeld, die einen Pimmelhut in Betracht ziehen würden zum Junggesellenabschied?
Ich.
Ja? Okay, gut.
Ich war dem letzt erst auf einem Junggesellenabschied.
Liebe ich. Und wie war
und,
der?
Und der war nicht auf Mallorca.
Okay.
Der war, wo war denn das? Irgendwo bei Hamburg.
Ja.
von einer Schauspielkollegin und die hat das sehr genossen, dass da quasi eine Pimmelhut-Atmosphäre stattgefunden hat.
Ist das lustig?
Das war auch richtig mit so einem Bollerwagen, mit Kurzen drinne und Wodka und sonst was. Das war richtig Abschuss.
Witzig. Und kannst du dich dann gehen lassen? Also kannst du da voll mitziehen?
Also das Gute war, dass ich erst einen Tag später kam.
Das ist viel wert.
Und alle waren schon total im Arsch.
Wie lange hat das Ding denn gedauert?
3 Tage.
Okay, konsequent.
Alle waren total im Arsch. Und der zweite Tag hat hauptsächlich in einem Haus stattgefunden, wo man nicht rausgehen musste.
Und was habt ihr in diesem Haus gemacht?
Viele Sachen.
Okay,
viele Sachen,
verstehe.
Die vielleicht lieber geheim bleiben sollen.
Ja, das ist okay. Die letzte Junggesellinnenabschied, wie heißt denn das auf Deutsch
ja,
dann?
Junggesellinnenabschied.
Ja, doch. So. An dem ich teil sein durfte, das war so entspannt und sweet. Wir haben uns, glaube ich, zu 10 vielleicht getroffen.
Ja.
Vielleicht auch noch mehr. Aber wir waren in einem Hammam.
Ah, oh, geil.
Wir waren dann, und das fand ich so cute, wir waren dann bei einem, ey, ich komme überhaupt nicht klar, dass man sowas plant, aber wir waren bei einem Back-Workshop.
Ah, oh, geil.
Wir haben Cupcakes gemacht selber. Mega cute.
Das ist ja voll geil.
Und dann waren wir noch mega lecker was essen.
Ja, mega.
Ich finde, so kann man das
auch
machen.
Ja, so kann man es auch machen.
Ich glaube, das wäre dann so mein Ding.
Ja,
so
das finde ich gut. Ja.
Bist du so eine Partymaus? Also gehst du gerne raus?
Früher ja.
Mhm.
Heute geht so.
Man wird älter, ne?
Du? Aber ich meine, du hast wahrscheinlich nicht so viel Zeit.
Ja, ich hatte das noch nie so, dieses Verlangen, mich in Menschenmengen zu stürzen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich sehr früh immer sehr viele Leute um mich herum hatte.
Ja.
So mit den Konzerten, das ist ja immer auch ein bisschen feiern.
Ja,
so,
ja,
ne? Also das ist ja immer tanzen und singen und ne, so das ganze Ding. Und dann merke ich schon, meine Band war auch von Anfang an noch nie so die dann jetzt nach dem Konzert noch irgendwo in den Club geht. Das gibt's ja auch ganz oft, ne, dass man dann danach noch loszieht. Wir sind eher so die Truppe, Backstage oder im Hotelzimmer chillen.
Ja, perfekt.
So Bierchen trinken,
perfekt.
Musik hören. Wir hatten letztens eine Musical Night.
Geil.
Das war so toll. Boah. Da liefen die größten Musical-Hits. Wir waren in einem Hotelzimmer. Ich hatte so ein ganz großes Hotelzimmer, wo alle Platz hatten.
Mhm.
Und dann lief einfach Musical und dann schön auf dem Laptop mit dem Text, dass alle mitsingen können.
Herrlich. Ach toll, das wäre auch meins.
Sowas ist irgendwie, finde ich, cute. Weil jeder kann sich auch immer noch so ein bisschen zurückziehen. Das ist bei mir nämlich mega wichtig. Ich habe wirklich so eine sehr starke extrovertierte Seite, aber eine sehr starke introvertierte Seite. Mhm. Und ich kann manchmal nicht so mithalten mit da sein, auch so an Gesprächen teilnehmen.
Ja, verstehe ich.
Und deswegen muss ich mich da manchmal auch wieder so zurückziehen und lese dann in meinem Buch.
Finde ich sehr gut.
Ja. Fändest du das komisch, wenn wir beide jetzt in einem Raum wären und es wären, sagen wir mal, 20 Leute da, alle würden so abhängen und ich würde mich irgendwann hinsetzen und einfach in meinem Buch lesen?
Nee.
Nee?
Überhaupt nicht.
Was würdest du dir denken?
Gar nichts. Ich habe genau dasselbe Problem, dass ich manchmal, ist es mir zu viel, ist ein Overload.
Kennst du?
Ja, und ich habe tatsächlich auch schon auf Partys, vor allem auch bei mir zu Hause, mich einfach so vergelegt und geschlafen.
Mega, du bist eine Heldin. Oh, das ist ja großartig. Und hat dich das, das würde ich interessant finden, hat dich das sozusagen Zeit gekostet, um da hinzukommen oder hattest du das immer schon, dass dir das einfach egal war?
Das kann ich nicht genau sagen.
Mhm.
Ich würde jetzt behaupten, es wäre mir schon immer egal, aber ich glaube wahrscheinlich nicht.
Weil bei mir ist das schon so, dass ich früher schon eher mich dann noch länger dazu forciert habe, Teil zu sein, weil ich einfach dachte, also ich hatte in mir drin schon so ein starkes Verlangen, mich jetzt rauszuziehen und einfach irgendwo mich in eine Ecke zu setzen und zu lesen oder einfach zu gehen. Ja, einfach zu gehen.
Ja.
Aber das hat schon ein bisschen Zeit gekostet oder vielleicht auch die richtigen Leute.
Mhm.
Also, ne, dass man natürlich auch jetzt mittlerweile habe ich Leute um mich herum, die mich kennen und die wissen, das kommt jetzt nicht aus einer Desinteresse, sondern die ist halt so.
Ja.
Und gleichermaßen gebe ich ja Leuten auch das Gefühl, die dürfen auch, wenn die Bock haben, jetzt noch in den Club zu gehen, dann gehe ich so.
Halt.
Ist mir, also, ne, ist ja.
Ja, ich wurde früher auch ganz oft mitgeschleppt, obwohl ich keinen Bock hatte.
Ja.
Dann habe ich irgendwann gesagt, so, mir reicht's. Ich komme jetzt nicht mehr mit, weil sie sind dann so, ach komm, wir gehen jetzt
hier. Ja,
ich denke so, ey, ich habe keinen Bock.
Ja.
Und weißt du, wie es endet? Immer, ich gehe hin, zahle 20 Euro Eintritt, bin eine halbe Stunde da, verbreite schlechte Laune und gehe wieder nach Hause.
Oh, denkst du, niemandem ist geholfen, ne?
Warum wollt ihr, dass ich mitkomme?
Ja.
Warum?
Das ist auch immer dieses Gespräch, das ich dann habe, dieses forcierende Gespräch, ne, dass Leute wirklich sagen, jetzt komm doch mit und jetzt seid doch keine Spielverderberin. Und dann denke ich mir so, Leute, ihr habt wirklich auf jeden Fall, ich verspreche euch das, ohne mich richtig viel Spaß.
Ja.
So, mich braucht es dann nicht.
Man ist doch auch dann nicht traurig. Ich bin ja nicht traurig, dass ich nicht dabei bin.
Genau.
Ich habe mich ja entschieden.
Richtige Jomo.
Also so doof.
Joy of missing out.
Ja, richtig
geil.
Das
ist so ein Hobby von mir, auf jeden Fall. Wie würdest du dein Umfeld beschreiben? Hast du viele Leute in deinem privaten Umfeld, die auch aus der Branche sind oder viele Leute, die auch irgendwas ganz anderes machen?
Ich glaube tatsächlich, dass es sich bedingt, dass man viele Leute aus der Branche im Freundeskreis hat.
Gerade in Berlin, kann ich mir vorstellen, ne?
Total. Deshalb habe ich natürlich viele, also bei meinen engsten Freunde, ich muss mal kurz überlegen, wer meine engsten Freunde sind.
Hast du viele oder wenig?
Ich habe letztens drüber nachgedacht, ich habe so 5, 6
ja,
wirklich enge Freunde.
Ja. Reicht ja auch.
Ich glaube mindestens, also 2 davon sind auch Schauspielerinnen. Mhm. Eine ist Regisseurin.
Mhm.
Einer war mal Schauspieler und hat jetzt einen Verlag.
Mhm.
Und die anderen machen Musik.
Ach toll, also wirklich alles aus der Branche.
Und bei
Kunstbranche.
Dir?
Sehr gemischt. Ich habe keinen Freundeskreis, also nicht so, ne, man trifft sich einfach mit den 5, 6 Leuten dann immer wieder, die sich alle kennen. Bei mir ist es wahnsinnig unterschiedlich. Ich habe wirklich noch so Freunde aus dem Dorf, mit denen ich zur Schule gegangen bin.
Aber lebst du dort auch noch oder lebst du woanders?
Nein, ich habe, bis ich 32 war, in meinem Dorf gelebt, 500
also
Leute.
Vor einem Jahr sozusagen.
Gefühlt, ja, sehr gefühlt.
100 Leute.
500 Leute haben da gewohnt. Es war wirklich, also ein richtiges Dorf.
Aber
ne?
Wohnst du im Wallis?
Nicht mehr eben. Okay. Ich bin jetzt aus dem Wallis rausgezogen.
Und aber das 500-Leute-Dorf war im Wallis.
Genau, das war im Wallis, war echt so ein Schattendorf. Und da im Wallis habe ich noch so 1, 2 wirklich enge Freunde. Mhm. Sehe ich nicht so oft, muss ich fairerweise sagen. Einer davon ist aber mein Perkussionist. Das heißt, mit dem bin ich auf Tour. Das hilft. Die andere ist meine Therapeutin. Da bin ich einmal im Monat
Sehr gut.
Auch hilft auch. Das heißt, ich sorge so ein bisschen dafür, dass wir uns sehen. Und dann aber, ab dann verteilt es sich total. Ich bin jetzt im Berner Oberland zu Hause und da, also ich kenne niemanden da, wo ich jetzt wohne.
Krass.
Ich habe da auch kein Umfeld. Ich bin so eine Eigenbrötlerin.
Und bist du da hingezogen, weil du genießt die Ruhe und die Einsamkeit dort zu haben? Also, oder was heißt Einsamkeit?
Ja.
Aber die Ruhe zu haben, weil du so viel unterwegs bist?
Ja, voll.
Ja, verstehe.
Also ich bin in ein Dorf gezogen, zu dem ich absolut gar keinen Bezug habe. Ich bin da seit 2 Jahren zu Hause, ne? Und ich habe absolut keinen Bezug. Also ich habe mich bei meinen Nachbarn vorgestellt und bring da einmal im Jahr zu Weihnachten selbstgemachte Pralinen. Also
geil.
Und bring, ich pack's in den Briefkasten, ne? Einfach so, um zu sagen, ey, ich bin voll cool, ich bin mega nett, es ist alles gut, aber ich habe nichts mit diesem Dorf zu tun und ich mag das. Ich stehe da drauf, dass ich irgendwie, weil ich bin ja viel unterwegs und ich mag das, so zurück nach Hause zu kommen, und ich habe mich einfach in dieses Haus verliebt, in Hildi. Und deswegen bin ich da eigentlich fein. Hast du einen Bezug zu deinen Nachbarn?
Also in meiner alten Wohnung hat es länger gedauert.
Ja.
Aber ich habe mich dann ganz gut mit denen angefreundet, und weil ich die Wohnung auch besitze.
Ja.
Also die Bank, aber ich tue so, als wär's ich.
Richtig, natürlich. Hallo?
Muss natürlich auch manchmal was erledigt werden oder so tolle Sachen wie Eigentümerversammlung, weil ich hier halt oft nicht da bin, sind dann meine Nachbarn meine Stimme sozusagen.
Ach, süß.
Also wir arbeiten
da zusammen.
Wir haben uns eigentlich ganz gut angefreundet,
Oh, das ist schön.
Und auch von oben und von unten drunter, man kennt sich so.
Toll.
Und jetzt in meinem neuen Haus, also in meinem neuen Wohnhaus, da kenne ich halt den Nachbarn unten drunter sowieso.
Ja.
Aber wir haben uns auch erst einmal zufällig auf der Straße gesehen.
Man lebt so aneinander vorbei.
Ja.
Und ist ja auch völlig okay.
Ja, total.
Hast du, also das heißt, du wohnst jetzt aber auch in einem Eigentum? Also Eigentumswohnung, Haus?
Genau, also ich meine, was ist nicht Eigentum in Berlin?
Ja.
Aber die Wohnung gehört leider nicht mir.
Okay.
Die gehört jemand anderem.
Okay.
Ja, da wohne ich zur Miete.
Ist das für dich ein Traum, was zu besitzen? Ein Haus zu haben, Wohnung zu haben?
Also ich wollte ganz früh schon mir eine Wohnung kaufen, weil ich so ein bisschen so ein, wenn ich dann mal alt bin oder was ist mit Rente, weil ich meine, es wird ja ähnlich sein wie bei dir als Musikerin. Mhm. Man hat jetzt nicht gerade die Rentenkasse, wo man einzahlt.
Voll.
Und ich dachte dann so, ich kaufe eine Wohnung und geil, dann verkaufe ich die irgendwann für 300 Millionen Euro und dann ziehe ich nach Fuerteventura. Keine Ahnung. Und jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich die Wohnung und es ist wie ein Pickel am Arsch. Ja, es ist mega nervig, wenn man nicht selber drinne wohnt, weil...
Du musst dich kümmern.
Man muss sich kümmern. Ich habe Stress mit den Mietern. Ja. Weißt du, also es gibt immer so Sachen zwischendurch, auf die man gar nicht gekommen wäre, so naiv, wie man das Eigentum kaufte.
Ja, ja, voll.
Und trotzdem denke ich, dass es eine gute Entscheidung war, weil was zu haben ist immer noch besser als nichts zu haben. Vor allem in den Zeiten, wo es schwierig ist, auch jobmäßig.
Ja.
Und man kann immer wieder dahin zurück.
Ja, voll.
Ja.
Das stimmt. Ja. Das ist dann natürlich eine Sicherheit.
Ja, und mein großer Traum war ja auch mal, als ich noch, wie sagt man, sozialistisch war, dachte ich, ja, es wäre so geil, wenn ich genug Geld hätte, verschiedene Wohnungen zu kaufen und dann einfach Leuten zu ermöglichen, dass sie viel günstiger wohnen können.
Ja.
Dieser Traum hat sich nicht erfüllt, denn ich habe zu wenig Geld verdient bis jetzt.
Ja,
aber
krass,
was nicht ist, kann ja noch werden.
Richtig, wir arbeiten ja dran.
Wir arbeiten dran.
Der junge Frauen, die viel arbeiten.
Genau. Und hast du dein Haus gekauft? Also ist es dein Eigentum?
Genau, es ist mein Eigentum. Ah, ja. Also es ist auch das Eigentum der Bank natürlich. Ehrlich? Ich bin verschuldet für die nächsten 48 Generationen. Und ich habe keine Kinder, das heißt blöd. Aber
same.
Richtig. Naja, was sollen wir machen? Aber ich muss schon sagen, ich bin sehr stolz darauf. Also ich bin mega stolz darauf, so Mitte 30 zu sein und ein eigenes Haus gekauft zu haben, weil dafür habe ich selbst gearbeitet und es fühlt sich gut an.
Ja, ich finde das auch geil.
Ich finde wirklich, also gerade so in den heutigen Zeiten, ne, ich meine, es wird so viel über Frauen gesprochen und ich finde das dann schon, mir gibt das ein total tolles Gefühl, morgens aufzuwachen und zu wissen, so, ich habe mein Leben am Start.
Ja,
so, ich bin,
finde ich auch cool.
Es gibt viele Baustellen in meinem Leben, ne? Also, und ich bin jetzt auch nicht wirklich die Heldin, wenn es um Buchhaltung geht und ne, so meine Dokumente suche ich bis ins Nirvana. Aber irgendwie fühlt es sich trotzdem so an, doch, ich habe schon was hingekriegt.
Ja, weißt du, was ich auch cool finde, wenn man was besitzt, was einem, also wo man leben kann, dass man es nach seinen Wünschen umgestalten kann, sofern es das deutsche oder Schweizer Recht zulässt.
Richtig.
Aber ich finde immer, weil ich habe immer gedacht, so wenn du zur Miete wohnst, du streichst irgendwas, dann denkst du, hey, ich hätte gerne eine andere Dusche. Mhm. Ich würde gerne was umbauen und man macht's ja nicht.
Man ist immer ein bisschen Gast.
Ja, und man ist auch knauserig, finde ich.
Ja.
Also warum soll ich in was investieren, was mir nicht gehört?
Voll.
Und dann habe ich habe meine Wohnung vor 5 Jahren gekauft. Mhm. Und das Erste, was ich gemacht habe, war Wände eingerissen.
Geil.
Bad renoviert.
Hast du das selber gemacht?
Nein, also ich habe natürlich mir Hilfe geholt, weil ich dachte so, nee, das kann ich nicht. Das traue ich
mir
nicht.
Gut, schlau.
Auch wegen Strom
Smart.
Und sonst was. Und dann habe ich jetzt, das darf man wahrscheinlich nicht sagen, aber ich habe eine Wand eingerissen und ich habe halt die Bäder komplett neu gemacht.
Mega
und so.
Cool.
Und dann denke ich mir so, das ist halt geil.
Ja, voll. Das ist richtig gut. Und ich finde, das macht was mit einem.
Ja.
Was es aber auch mit mir macht, ehrlicherweise, ich war vorher, als ich in der Wohnung meiner Eltern gewohnt habe, also es ist sozusagen, meine Eltern haben ein Haus mit 3 Etagen und früher hat meine Oma in der 2. Etage gewohnt und irgendwann mit Mitte 20 durfte ich in diese Wohnung ziehen. So, die habe ich dann auch, da habe ich den Boden, ne, alles selber und so, weil es halt von meinen Eltern ist, durfte ich das alles machen, ich durfte die alles schick machen, aber es war nicht meine Wohnung.
Ja.
Das heißt, ich hatte bis zum Schluss nicht mal einen Hausschlüssel für diese Wohnung, weil ich liebe offene Türen. Bei mir muss immer jede Tür offen sein. Ja. Wenn ich nach Hause komme, ist erstmal 3 Stunden lang die Haustür sperrangelweit offen, weil ich es einfach lieb.
Das ist aber in der Schweiz auch was anderes,
würde
ich mal sagen.
Genau, richtiges Schweiz-Ding.
Also, ich erzähle gleich eine Geschichte.
Bitte, unbedingt. Und aber deswegen, ich hatte so, ne, ich bin für 2 Wochen gefahren und ich wusste einfach, meine Mama und Papa, die sind unten. Das heißt, die können mir auch mal irgendwie noch den Kühlschrank dann aussortieren, wenn da irgendwas noch drin ist, was kaputt gehen könnte. Die kümmern sich halt einfach so. Und das ist so, das war so easy immer.
Ja.
Und seitdem ich jetzt ein eigenes Haus habe, also völlig wirr, ne? Ich habe eine Alarmanlage installiert und in der Schweiz sind ja Feuermelder nicht gesetzlich verpflichtend. Ja. So. Und deswegen, ich habe das ganze Haus voller Feuermelder, weil es ein altes Haus, ein Holzhaus ist und habe sogar jetzt letzte Woche Kameras installiert, weil ich merke, wenn ich jetzt so 2 Wochen am Stück weg bin und dieses Haus da alleine steht, ich habe niemanden drumherum, ne, der jetzt so,
kann.
Das fühlt sich plötzlich bei so eigenem Besitz
anders,
wahnsinnig fragil an, das Ganze. Es ist wirklich ein neues Level nochmal, so an Verantwortung. Das hat mich ein bisschen erschrocken, ehrlicherweise.
Also, ich war um die offenen Haustüren in der Schweiz. Ja. Ne? Ich war ganz lange nicht in der Schweiz. Ja. Also, ich war als Kind viel in der Schweiz. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, während ich noch Schauspiel studierte, ja, in Bern ein Theaterstück gemacht.
Ja.
Im Tojo.
Mhm.
Und in der Reithalle da. Und wir gingen dann da immer rum in der Stadt und so. Und alle kamen halt aus Bern. Und wir gingen dann irgendwann zu einer Freundin, zu, ja, ihrer Mutter nach Hause. Und sie macht einfach die Tür auf. Und,
ja,
ich so, hä? Was geht ab bei
That's
euch?
How we do it.
Und dann war sie so, ja, hä? Wir sind in der Schweiz, wir haben alle unsere Türen auf.
Voll. Es ist alles offen. Ich habe sogar mein Auto offen.
Also, aber immer noch.
Ja.
Würdest du es auch in Zürich machen?
Das kann ich nicht sagen, ehrlicherweise, weil ich Zürich nicht einschätzen kann. Aber ich bin so naiv.
Gut, aber
ich gehe so naiv durchs Leben.
Ja,
ne?
Gut, aber in Deutschland machst du es wohl bitte nicht.
Genau, und ich wäre aber auch, sagen wir es mal so, ich wäre auch in jedem Horrorfilm, wäre ich immer die Erste, die
ich auch
stirbt.
Safe.
Immer.
Erste.
Ich hatte letzten Sommer, so, jetzt erzähle ich dir eine Geschichte aus meinem Zuhause. Ich war letzten Sommer, nee, das stimmt gar nicht. Es war letzten Winter. Es war nämlich arschkalt. Ich war zu Hause, es war morgens um eins. Ich saß am Küchentisch mit meinen In-Ears drin und habe gestickt und eine Serie geguckt. Okay. So, morgens um eins. Mein damaliger Freund war im Bett, der hat gepennt. Und wir hatten drei Katzen, so. Und einen Hund, der war aber auch, glaube ich, schon in seiner Box. Und auf jeden Fall höre ich es irgendwann so poltern. Es poltert irgendwie und ich mache die Ohren raus und denke, nee, da ist nichts. Mach die wieder rein, dann poltert's wieder und es poltert und poltert. Und dann denke ich so, mach die wieder raus, ist nichts. Ich so, ja, okay, keine Ahnung, wieder rein. Und dann kommt die erste Katze mit so zurückgelegten Ohren auf den Küchentisch. Dann dachte ich, ah, okay, was? Da ist doch was. Ohren raus und dann höre ich es plötzlich so gleichmäßig, immer so hämmern und dieses alte Holzhaus, ne, das ganze Haus vibriert gefühlt. Und dann kam die zweite Katze und dann dachte ich, okay, hier ist irgendwas los. Und ich natürlich sofort als allererstes die offene Haustür, die war auch offen. Ja. Ich einfach mal so rausgeguckt, was ist denn da? Okay, da war nichts. Und dann habe ich die zugemacht und habe geschlossen, weil ich dachte, okay, irgendwas ist doch hier. Und dann bin ich, wir haben so eine Küchentür und diese Küchentür, die geht auf den Balkon. Und von da aus gucke ich dann so in den Garten.
Mhm.
Und ich dachte, ah, vielleicht ist das der Fuchs. Vielleicht macht der Fuchs irgendwas kaputt, weil unser Fuchs, also mein Fuchs im Garten, das ist so ein kleines Arschloch.
Ja, perfekt.
Der, genau, das ist ein richtiger kleiner, so. Und auf jeden Fall bin ich dann raus mit der Taschenlampe und leuchte so ganz naiv rum. Und dann steht da ein Typ unten an der Tür, also wir haben so eine Tür zum Keller, und steht an dieser Tür, hämmert an diese Tür. Und als ich den anschreie und meine so, Alter, was machst du da? Dreht er sich zu mir um und dann ist der blutüberströmt.
Nein.
Blutüberströmt.
Oh mein Gott.
Komplett, ja.
Und,
ja, und mir ist wirklich sofort jegliches, also mein ganzes Blut ist mir aus dem Körper geflossen gefühlt. Ich habe mich so erschrocken und schreie den erstmal an und meine so, Alter, was geht? So,
was,
ne?
Was ist das? Mein Haus.
Und dann guckt er mich so ganz tot an und hämmert weiter. Und das ganze Fenster, alles ist schon voller Blut von dem, ne?
Was?
Und dann habe ich mich, also ich habe mich so erschrocken, dann bin ich zurück rein. Und hab nach meinem Freund geschrien und meinte so, Alter, ja, Hilfe. Dann habe ich die Polizei gerufen. Mein Freund damals war dann so, ich gehe da raus. Ich so, natürlich gehst du da nicht raus, was geht bei dir? Also ich dachte, der hat doch irgendwelche Drogen genommen oder sowas. Und hab dann Polizei gerufen. Und dann kamen die, also der stand dann irgendwann noch vor der Terrassentür.
Oh Gott.
Und hat da auch so Blutstriemen über die
Gott,
Tür gezogen.
Nee. Was?
Ja, und mein Freund meinte dann so, verpiss dich. Ich so, nein, bleib da. Weil ich dachte, auf gar keinen Fall darf der jetzt gehen. So, ich will nicht, dass der irgendwo weggeht. So. Und dann kam die Polizei und ich liebe ja die Schweizer Polizei, ne? Ich bin dann denen dann so entgegengegangen und meinte so, ja, der steht da ums Eck an der Terrassentür. Und dann sind die dahin und ich höre denen zu und er so, Götte Norbe, ne, wie Schweizer so sind, liebe ich ja dann. Und dann haben die den mitgenommen, war auch alles ganz ruhig, den haben den ins Krankenhaus gebracht dann zum Glück. Es hat sich rausgestellt, dass der vom Auto angefahren wurde. Der hat früher als Kind in diesem Haus gewohnt und wollte nach Hause.
Ach,
dieser arme Kerl. Deswegen, ich war sehr froh, dass die sehr nett so waren,
ja,
zu,
ja,
dem. Aber ich habe mich natürlich trotzdem mega erschrocken.
Ey, das ist die absolute Hölle. Ich wäre sofort umgezogen.
So, und und das Ding ist jetzt nämlich, weil ich hatte dann, mein damaliger Freund, der meinte dann so, ja, ich gehe jetzt schlafen. Ich so, krass, keine Ahnung, wie du das machst. Ich habe richtige, also ich zitter am ganzen Körper. Und dann habe ich mir überlegt, wie gehe ich jetzt damit um, weil ich will nicht Angst haben in meinem eigenen Zuhause.
Ja, voll.
Ich weigere mich, Angst zu haben. Und dann habe ich dieses Blut weggeputzt und habe mich draußen
haben
auf dem
Balkon... Haben die das nicht mal jemanden geschickt, der das macht?
Nee, Polizei. Also ist ja auch nicht deren Verantwortung, muss man fairerweise sagen. Naja, ist ja nichts passiert. Ist ja keiner gestorben. Und habe mich dann nachts dann war es mittlerweile 3 wahrscheinlich, habe mich dann nachts draußen auf den Balkon gesetzt und habe ein Buch gelesen, weil ich dachte, auf gar keinen Fall werde ich hier Angst haben.
Ja, voll gut.
Und das Tolle war, ich bin dann irgendwann ins Bett, habe gepennt, am nächsten Morgen aufgewacht und habe meine Ex gefragt, und, hast du geschlafen? Also ich habe kein Auge zugetan. Und dachte ich, cool, ich habe nämlich wie ein
Sehr
Baby
gut.
geschlafen.
Ja, perfekt.
So.
Ja, mit der Angst umgehen wahrscheinlich.
Ja, und deswegen, meine Haustüren sind immer noch offen.
Ja.
Auch nach dieser Geschichte.
Ja, gut. Finde ich gut.
Gibt es bei dir so Ängste, so irrationale Ängste?
Absolut.
Ja, was für
ich
welche?
Ich habe absolut, meine irrationalste Angst ist, dass jemand einbricht und mich umbringt.
Oh.
Also ich habe das, denke ich, jeden Abend.
Weißt du, woher das kommt?
Keine Ahnung.
Vom Schauspiel? Also
Keine
von
Ahnung.
So Szenen vielleicht?
Nee, hatte
vielleicht?
Ich schon immer. Ganz absurd.
Verrückt.
Ich hatte auch, als ich in Österreich gelebt habe, habe ich eine Zeit lang alleine gelebt.
Mhm.
Man hatte so eine Wohnung, da ging man vorne rein, da war eine Toilette, ein kleiner Flur, dann eine Küche und noch ein Zimmer und hinten war das Schlafzimmer und dann das Bad. Also du konntest einmal durchlaufen,
ach so, okay, ja.
Aber nicht wieder vor, also so abgeschlossen.
Ja.
Einmal so im,
ach so, ja,
im
ja,
Kreis,
ja.
Aber es war kein Durchgang.
Ja.
Und ich hatte so krank Schiss in dieser Wohnung. Also man hätte natürlich sofort gehört, wenn irgendjemand an dieser Tür rumbastelt, weil natürlich wahrscheinlich, was weiß ich, Pappwände
Altbau,
überall sind.
Ja, ja.
Aber ich hatte so eine irrationale Angst davor, dass jemand einbricht, während ich da bin.
Scheiße.
Das und ich habe ganz starke Angst im Dunkeln.
Ah. Mhm. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen dann zusammen, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Und wie gehst du damit um? Wie macht man das, wenn man dann so eine Angst hat?
Mit der Decke überm Kopf schlafen.
Ja. Und kannst du dann ruhig einschlafen?
Ja, inzwischen schon.
Hast du Nachtlicht?
Nee, aber also wenn ich mich jetzt ganz, weil ich wohne jetzt in einer WG auch.
Ah, ja? Okay, schön.
Und wenn, aber wir haben eine sehr große Wohnung. Und wenn dann auch mit so eine alte Berliner Wohnung mit noch so einem Gang und noch einem Zimmer ganz hinten, weißt du? Und wenn da keiner da ist, dann lasse ich schon mal in der Küche das Licht an.
Ja, voll. Also kann man ja machen.
Ja.
Wenn es hilft.
Ja, total.
Und das heißt aber, wenn du jetzt in der WG bist, dass dir die Anwesenheit von anderen Leuten, das hilft dann einfach auch.
Ja, total. Total.
Wissen die das?
Ja, ich denke schon.
Ja. Und
ich habe Angst, dass jemand einbricht und mich tötet. Ja, okay, Jasna, alles gut.
Oh, ist das gemein?
Ja, aber hast du so
und Angst? Aber hast du denn jemals dir überlegt, diese Ängste mal anzugucken? Da mal hinzuschauen, warum und die loszuwerden?
Ja, bestimmt. Aber es gibt noch viele andere Probleme, um die ich mich gerade kümmern muss. Das ist wirklich mein kleinstes Problem.
Ja, okay.
Die Angst abends, dass jemand kommt und mich umbringt.
Das ist manchmal so eine Zeitfrage, ne?
Ja, total. Hast du das auch? Also jetzt nicht, dass jemand dich... Nachts, also deine Tür steht ja wahrscheinlich offenkundig offen. Deshalb kann es das schon mal nicht sein.
Ja, ich bin ja so ein Nerd der Selbstentwicklung.
Mhm.
Nicht mal Selbstoptimierung, würde ich jetzt mal sagen. Und ich hatte früher vor allem Angst.
Ja.
Und jedem.
Verstehe.
Wirklich. Und kann jetzt mit Mitte 30 sagen, wird mir nichts mehr einfallen.
Wirklich?
Ja.
Finde ich krass.
Gar nichts.
Erstaunlich.
Nee, also natürlich fände ich es nicht toll, wenn einer einbricht und mich tötet.
Ja, gut.
Ist aber jetzt nicht so, als, ne? Also genau, ist jetzt nicht so, als wäre ich jemand, also es gibt ja Menschen, die verspüren keine Ängste, so auch in den Situationen, wo es dann brenzlig wird. Da gehöre ich natürlich nicht dazu. Also, aber ich habe mich, glaube ich, einfach irgendwann dazu entschieden, daran zu arbeiten, dass ich mich erst dann sorge, wenn ich da drin bin.
Ja, verstehe.
Also, dass ich mir vornherein, dass ich diese Ängste nicht mehr.
Also
dass
erst,
ich da nicht mehr reingehe.
Wenn was passiert sozusagen.
Kümmere ich mich.
Ja, das ist aber eigentlich ein ganz guter Ansatz, finde ich.
Weil das war dann krass in dieser Situation, die ich da hatte.
Mhm.
Ich meine, also ich kann nicht sagen, dass ich keine Angst hatte.
Ja.
Ne? Also ich hatte so schlotternde Knie. Also das,
wer bei der Situation keine Angst hat, ist ein Psychopath.
So, ja, also wirklich. Ja, voll. Oder also wirklich irgendwie, keine Ahnung. Da ist irgendwas,
Karate-Meister.
Läuft auf jeden Fall krass. Und deswegen, aber ich komme damit richtig gut klar, dass ich Sachen, wenn ich dann merke, ich mache mir gerade über etwas Gedanken, weil ich kenne ja die Impulse, ne?
Mhm.
Also ich kenne ja die Impulse, dass ich auch denke so, hier könnte jetzt theoretisch was passieren, dass ich dann aber da nicht mehr reingehe.
Ja,
dass
verstehe.
Ich dann mittlerweile einfach sage so, nee, gerade ist alles gut, ich kümmere mich, wenn dann jemand kommt.
Ja, okay.
So. Und damit fahre ich irgendwie ganz gut.
Ja, das finde ich auch einen guten Ansatz.
Hypnose hat auch geholfen.
Ah ja?
Ja, voll.
Ja, ich mache manchmal bei meiner Therapeutin, es ist eine Therapeutin, wo auch immer ich zur Therapie gehe, die macht manchmal auch so Hypnose mit mir, aber nicht so, ey, du schläfst jetzt ein, nee, sondern ja, einfach so Rückführungssachen.
Ja,
wo du einfach, ich liebe das aber, weil man hockt ja einfach nur da und jemand redet.
Voll.
Ich denke so, ja, ich kann jetzt eigentlich auch pennen. Na, aber gucken wir mal, was passiert.
Auch Rückführungen sind auch spannend. Ja. Was für Formen der Therapie magst du oder helfen dir?
Also einfach ganz normale Gesprächstherapie,
ja,
und Verhaltenstherapie finde ich
schon spannend.
Ja, und meine, ich mache so eine Mischform. Also meine Therapeutin hat verschiedene Ansätze sozusagen. Gut. Ja, ich finde das auch gut. Ich finde das gut, wenn man verschiedene Ansätze hat und nicht nur eine Form sozusagen verfolgt. Und die hat mir das erklärt, wie sie arbeitet und dass sie in verschiedenen Therapieformen gearbeitet hat, Traumatherapie, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie und noch irgendwelche anderen Sachen, die ich vergessen habe.
Mega viele Ansätze.
Ja,
ne?
Und das finde ich ganz gut.
Wie lange machst du das schon?
Viele Jahre.
Ja.
Ja.
Und ist immer noch was zu tun, ne? Ich finde das erstaunlich.
Ich finde aber auch, Therapie ist was, also am besten finde ich, wenn man irgendwie mal zwischendurch aufhört, zur Therapie zu gehen. Wenn man wieder anfängt, das nicht zu machen, wenn es einem schlecht geht, sondern wenn es einem gut geht, weil man dann an Themen arbeiten kann, die zum Beispiel zur Selbstoptimierung beitragen. Genau. Weil ich habe das ganz oft gemacht, dass ich halt wieder hingegangen bin, wenn es akut war.
Ja.
Und dann musst du ja erstmal auch begreifen, warum du wieder da hingekommen bist.
Und dann reagierst du so aus dem Mangel heraus, anstatt so aus der Fülle zu sagen, so, ich guck da mal hin.
Ja.
Dann ist es eher so ein Reagieren anstatt ein Agieren. Ne?
Und ich finde auch geil, dass es jemanden gibt, wo du deinen ganzen Scheiß abladen kannst.
Voll.
Weil es nervt, wenn man das alles immer nur, oder ich fühle mich schlecht, wenn ich das immer nur auf Freunde ablade. Ja. Und es gibt auch Sachen, die gehören da nicht hin.
Ja, finde ich auch. Ich finde das ganz süß. Ich habe eine Freundin von mir, mit der machen wir das ganz oft. Also wir blabern über alles und jeden so, ne, natürlich. Aber wenn wir so diese ganz schlechten Tage haben, also jetzt sie oder ich, dann ruft sie zum Beispiel mich an und dann sagt sie, darf ich kurz 5 Minuten richtig jammern? Mhm. Dann meine ich, ja komm, lass alles raus einmal. Und dann ist meistens ja auch danach schon, es geht ja schon besser so. Aber du hast schon recht, ich finde es auch toll, jemanden zu haben, mit dem man dann nicht einfach nur 5 Minuten jammert, sondern dann wirklich auch hingeht. Also wirklich auch das dann anguckt und warum und wieso und was kann ich ändern und dies und das. Und ich finde es auch interessant, weil mich fragen ganz viele gerade, mir geht's gerade wahnsinnig gut. Mhm. Ich fühle mich sehr stabil. Mhm. So.
Ja.
Und mich fragen viele Leute in Interviews oder auch sonst, du scheinst so angekommen zu sein. Mhm. Und dann denke ich, es ist total schön, ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Aber wir werden nie angekommen sein. Also weißt du jetzt auch
nicht.
Genau, jetzt auch so diese Phase der Stärke gerade.
Ja.
Das wird vorbeigehen.
Ja, aber weil sich ja alle Lebensumstände ändern.
Genau.
Oder weil sich die Welt ändert. Das ist ja, also sorry, aber ich stehe auch jeden Tag auf, gucke Nachrichten und denke so, ach nee, ich habe keinen Bock mehr. Denke so, warum leben wir hier eigentlich noch? Was soll der Scheiß?
Konsumierst du viele Nachrichten?
Eigentlich ja, aber ich habe gerade tatsächlich keinen Bock mehr.
Ja.
Also mir geht auch auf den Sack diese ungefilterte Informationsflut auf den sozialen Medien, die auch wahnsinnig oft aus dem Kontext gerissen ist oder nur noch in Schwarz und Weiß. Es wird gar nicht mehr darüber diskutiert. Und also seit Trump wiedergewählt wurde, würde ich am liebsten die Nachrichten ausschalten. Ich wirklich das Erste, was ich dachte, war so,
krass, ne?
Nochmal 4 Jahre lang.
Es ist richtig,
wenn ich sogar
krass,
noch länger diesen Idioten jeden Tag sehen.
Es ist so crazy. Und dann ballert man sich mit diesen Nachrichten zu. Und trotzdem aber, finde ich, fehlt uns hier einfach auch super viel Kontext.
Ja.
Ne? Also wir kriegen ja einfach nur das, was man uns dann da so liefert. Ja. Und deswegen, ich merke das schon auch, ich weigere mich hart dagegen, mich nur mit diesen Nachrichten zuzuballern und dann am besten noch irgendwelche halbgaren Meinungen mir dazu zu fassen, weil ich einfach finde, mir fehlt zu viel Kontext.
Ja, ich habe auch keinen Bock mehr, mich mit irgendwelchen Leuten über irgendeine Scheiße zu streiten. Mhm. Also ganz ehrlich, wie machst du... Also eigentlich wollte ich nochmal auf Therapie zurückkommen.
Gerne.
Dann gehen wir auf soziale Medien.
Vielleicht auch gar nicht so blöd.
Machst du schon lange Therapie?
Ja, seitdem ich 16 bin.
Ja, krass.
Ich habe mit 16 angefangen mit Gesprächstherapie.
Ja.
Ich hatte dann aber auch einen Bandscheibenvorfall damals. Das heißt, ich habe auch viel so Körpertherapie gemacht. Viel auch so energetische Sachen, also Reiki und Kraniosakraltherapie. So Sachen, um ein bisschen Schwung reinzubringen ins System. Hab mit Mitte 20 irgendwann so ein bisschen aufgehört mit der Gesprächstherapie, weil ich für mich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich 10 Jahre lang in meiner Kindheit, in meiner Vergangenheit, in allem darum gegraben und gewühlt und es ist ja wirklich eine Farce. Aber wichtig, und bin dann so zum Punkt gekommen, jetzt will ich nach vorne gehen, jetzt brauche ich Tools, jetzt will ich das System immer wieder updaten und deswegen mache ich jetzt viel Akupunktur, viel Systemik, also viel Energiearbeit. Und das funktioniert für mich richtig gut. Das macht mir richtig Spaß auch. Also das heißt, jetzt ist es wirklich so, ich gehe einmal im Monat hin, auch wenn es mir fantastisch geht. Und das dann so ein bisschen auch Wellness, ehrlicherweise.
Und würdest du sagen, das ist auch ein bisschen wie so Life-Coaching-mäßig?
Ja, gehört schon auch viel dazu. Also ne, wie gehe ich mit gewissen Dingen um? Wo sind gerade, also vor allem auch immer rauszufinden, welche Aspekte in meinem Leben tue ich jetzt gerade noch für andere oder tatsächlich für mich? Also wo bin ich wirklich auf meinem Lebensweg? So? Weil ich finde, das eigene System reagiert ja krass auf Dinge, die wir tun. Also ne, entweder tut so alles zu und man denkt so, okay, ich mache das jetzt, weil es sich so gehört. Und ich glaube auch, dass das manchmal sehr nötig ist, weil man auch daran wächst. Aber immer, je älter ich werde, desto mehr will ich rausfinden, was entspricht wirklich mir? Welche Leute entsprechen mir? Welche Handlungen? Was ist wirklich? Und das System wird so feiner, das zu erkennen.
Und ich meine, es ist ja auch wichtig, vor allem wenn man so wie du oft auf Tour ist und viel unterwegs ist und sich viel damit beschäftigen muss, was die Leute von einem halten, sich jeden Abend einem Publikum zu stellen. Und natürlich, ich weiß nicht, wie du das für dich empfindest oder siehst, aber man hat natürlich immer einen wahnsinnigen Leistungsdruck, finde ich. Weil es muss natürlich verkauft werden. Wie kommt die nächste Single an? Also ich kann es ein bisschen mich damit identifizieren, weil bei uns ist es ja ähnlich. Wann drehe ich den nächsten Film? Und ich finde aber interessant bei MusikerInnen, dass du nochmal einen viel krasseren Zugriff darauf hast oder einen direkteren, weil sobald ich kein Theater mehr spiele, also erstens bin ich nicht für das Stück verantwortlich, dafür ist der Regisseur verantwortlich, aber du bist deine eigene Marke. Und ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig hart ist manchmal zu sehen oder dadurch zu gehen, dass ich muss jetzt Tickets verkaufen, ich muss ein Album rausbringen, ich muss, die Single muss irgendwie auf mindestens in die Top 10, weil sonst verkaufen sich die, also deshalb ist es ja gerade nochmal wahrscheinlich wichtiger, sich viel mit damit und mit Therapie da durchzusetzen, oder?
Also. Voll. Ich meine, ich glaube, egal was man macht heutzutage, man ist immer so krass nach außen hin ausgerichtet, weil wir die ganze Zeit checken, ne, was denkt gerade jemand, was sagt gerade jemand und die Meinung, also Meinungsfreiheit, das ist ja also das größte Missverständnis unserer Generation. Ja. Also ich meine, so vieles hat gar nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern einfach nur mit so einem Mobbing.
Ja, natürlich.
Also, und es wird aber damit gerechtfertigt. Ne? Ich sag doch einfach nur meine Meinung. Ich denk so, naja, nee, du läufst ja auch wirklich nicht einfach durch Berlin und pöbelst jeden an und sagst, was ist denn das für eine Kackjacke? Und sag mal, was sind das für Schuhe? Sag mal, was sind das für Haare? Also damit kommst du keine 4 Meter weit im echten Leben. Aber online ist das so die Sprache, die gewählt wurde aus irgendeinem Grund. Und ich merke das schon, da musste ich aber auch erstmal raffen, dass ich mich fragen muss, warum mich das so triggert, anstatt mich drüber aufzuregen, dass es diese Leute gibt. So, weil es gibt immer Leute, die Frust haben. Es gibt immer Leute, die natürlich das ja auch damit rechtfertigen. Habe ich heute Morgen gerade wieder gelesen, einen Kommentar. Du brauchst dich gar nicht so aufregen, dass ich dich kacke finde, weil du stehst ja in der Öffentlichkeit. Du hast das ja gewählt, dass ich dich beurteile. Ne? Und dann denke ich, das ist verrückt, weil ich habe auf jeden Fall in meinem Leben niemals einen Vertrag unterschrieben, in dem ich gesagt habe, ich gehöre der Öffentlichkeit.
Ja, klar.
So, ne? Und das ist einfach eine interessante Verwechslung, die da so stattfindet und besteht meiner Meinung nach aus sehr viel Frust, einfach natürlich bei den Leuten. Und irgendwann, also ich meine, die einzige Lösung ist, dass jeder da mal bei sich selber hinguckt, aber es wird halt nicht passieren, so, weil vielen Leuten fehlt ja auch das Umfeld, fehlt ja auch überhaupt, dass die jemals gelernt hätten, das zu reflektieren.
Ja.
Und da, deswegen nehme ich die fast schon in Schutz, weil es ist total scheiße, aufzuwachsen mit einem Umfeld, vor dem du dich ja auch immer rechtfertigen musst, wenn du das einfach nie lernst.
Ja, ich glaube auch, dass die Leute, weil das ist, finde ich, ein spannendes Thema, weil ich habe das zum ersten Mal krass erlebt, nachdem ich bei Wer schielt mir die Show war.
Okay.
Und ich hatte noch nie so eine breite Öffentlichkeit, weil ich noch nie so eine Mainstream-Sendung gemacht habe. Und auch die Filme und alles, was ich gemacht habe, das war ja eher immer so ein eher Arthouse-mäßig. Ja. Also ich war nie in so einem breiten Publikumsspektrum.
Und dann ist die Sendung natürlich der pure Mainstream.
Ja, da wurde ich, also da habe ich so viel Hate und Scheiße abgekriegt.
Aber inwiefern?
Ja, dass ich nerve, also so, dass ich aufdringlich bin, dass sie mich hassen, so Sachen.
Was hat das mit dir gemacht?
Ja, ich habe geweint. Ich habe, als ich die erste Sendung ausgestrahlt wurde und ich und die Kommentare, weil du wirst ja dann auch immer getaggt, ne? Und ich war das einfach nicht gewohnt.
Ja.
Und dann habe ich, aber ich war ja mit Bill Kaulitz da und habe mit ihm das beredet und habe ihm geschrieben. Und dann meint er so, Maus, ganz ehrlich, blockier die bitte alle.
Ja.
Blockier die einfach, weil das ist einfach Schrott. Mhm. Tu dir das nicht an. Und ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen und habe dann auch, als die nächsten Sendungen ausgestrahlt wurden, also ich habe auch tatsächlich viele tolle Nachrichten bekommen.
Voll.
Ne? Aber das Negative überwiegt ja immer.
Ja,
das
es trifft
ist so
einen,
absurd.
Es trifft einen halt an der unsicheren Stelle.
Und vor allem an so Stellen wie, wenn ja, eine Frau, die nervt und laut ist und sowas, ne? Also was ja eigentlich kein Problem ist,
voll.
Aber wo man merkt, das triggert mich, weil ich immer so betitelt werde oder bezeichnet werde. Und das ist einfach gemein.
Mhm.
Und dann habe ich einfach angefangen, in den nächsten Sendungen überhaupt gar nicht zu schauen und versucht, das so gut wie möglich zu ignorieren.
Mhm.
Und ganz ehrlich, wenn mir jetzt eben irgendjemand irgendeine Scheiße schreibt, ich blockiere den einfach.
Ich vergleiche ja mein Profil so ein bisschen so mit meinem Garten. Ne?
Ja.
Ich habe so mein Häuschen, ich habe da so meinen Garten. Und in diesem Garten, da suche ich, das ist mein Garten.
Mhm.
Also mein Profil ist mein privater Garten. So. Und da suche ich aus, was für Blumen da wachsen sollen, was ich da für Blümchen pflanze.
Mhm.
Das ist so mein Ding. Und ihr könnt da vorbeikommen. Ihr könnt da gerne wirklich Wasser diesen Blumen geben. Und ihr könnt da gerne euch frei bewegen. Ihr könnt da picknicken. Ihr könnt da eine schöne Zeit haben. Aber du brauchst mir nicht in den Garten zu scheißen.
Ja.
Wirklich, mein Garten. Einfach nein.
Perfekt.
Sehe ich nicht ein.
Ja.
So, und deswegen ist es bei mir immer so ein wirkliches Spiel zwischen bisschen Mitgefühl, weil ich möchte keine Sekunde tauschen mit einem Menschen, der seine Zeit damit verbringt, so viel Hate, so viel Hass zu versprühen und einfach völliger, geh weg.
Vor allem, das hat ja auch nichts mit Kritikunfähigkeit zu tun.
Nee.
Das hat ja einfach nur damit zu tun, dass die Leute scheiße sind.
Das wurde mir heute nämlich auch gerade, heute früh wurde mir das gerade vorgeworfen. Ich hätte nicht gedacht, dass du so schlecht mit Kritik umgehen kannst.
Ja.
Und der hat geschrieben, dass ich mich... wie kann sich eine junge Frau so verschandeln?
Ey, die Leute.
Ne,
also
verrückt.
Ich frage mich manchmal, ob die Leute, weil ich meine, sie sind ja anscheinend sowieso sehr eingeschränkt in ihrem Denken,
ja.
in ihrem Tun und Sein und verstecken sich natürlich auch hinter der Anonymität des
Internets. Richtig.
Und dann denke ich mir manchmal, weil du das vorhin gesagt hast mit dem Verteidigen, verteidigt werden muss ja gar niemand. Ich denke mir nur manchmal, wahrscheinlich checken die nicht, dass sie ja nicht die einzige Person sind, die etwas Gemeines schreibt.
Ja.
Und das in der Masse.
Ja.
Das, klar, wenn mir einmal jeden Monat jemand schreibt, du bist so dumm,
ich hasse dich,
ist mir das scheißegal. Aber dadurch, dass es 5 oder 10 Leute jeden Tag sind, oder vielleicht auch 100 oder 1000, kommt natürlich drauf an, welche Größe die Reichweite hat, ist es natürlich eine Masse, wo man denkt, was wollen die eigentlich
krass,
von mir?
Ne?
Und ich glaube, das... Also, die Leute sind sowieso, also ich kann das nicht nachvollziehen, jemandem im Internet zu schreiben, du bist hässlich oder was weiß ich was, wo man so denkt, sag mal, hast du dich mal angeguckt,
geht's?
Alter? Weißt du?
Ja, also wie traurig einfach,
also,
ne? jemanden auf die Art und Weise zu bewerten. Aber keine Ahnung, also ich merke, glaube ich auch, ich habe mittlerweile angefangen, also ich blockiere viel dann. Auf der anderen Seite lasse ich manches auch stehen, weil ich einfach denke so, komm.
Wenn so, ne, manche Sachen lasse ich auch, weil ich denke mir so, freie Meinungsäußerung, macht, was ihr wollt.
Oh,
ich lösche nur so Sachen, also tatsächlich, was drastisch ist, wenn irgendjemand krasse Schimpfwörter schreibt oder Nazi-Sachen.
Ja, da bin ich auch komplett raus.
Das
also das sind aber auch
nicht.
Sachen, die ich melde.
Ja.
Also da melde ich das auch sofort. Aber ja, keine Ahnung.
Kriegst du viele Dickpics?
Nee, ich bin ja keine Frau, die, Männer, nee, ich bin ja überhaupt nicht, weil ich grundsätzlich überhaupt nicht mit meiner Sexualität jetzt auch spiele, natürlich, auch von meinem Look und von allem, was ich sage und tue. Ich bestehe überhaupt nicht auf der Zielliste von Männern.
Ja, bei mir auch nicht.
Du auch
also
nicht?
Schon von Männern, aber ich kriege keine Dickpics.
Nee.
Ich habe, glaube ich, 2 in meinem Leben gekriegt. Oder?
Ich habe meine 18-jährige, mein Patenkind, die kriegt auf jeden Fall ordentliche Dickpic-Runden. Und da denke ich immer so, oh Leute, ich könnte euch alle einzeln köpfen.
Wirklich.
Ne? Es ist wirklich, und dann auch immer so unfassbar unästhetischen Kram. Also es ist ja dann auch nie mal ein schön gemachtes Bild dabei, wenn es noch wenigstens wäre. Aber dann denke ich, was für ein
Wie kommen Leute darauf? Also es gibt ja auch Frauen, die Nacktbilder verschicken. Wie kommt man darauf, irgendjemanden, den man nicht kennt,
krass, ne?
Sein Pimmel oder seine, seine Titten zu schicken.
Ganz ehrlich, ich glaube, das ist
in deinem Gehirn.
Ja, ich glaube, das ist doch so eine Form von, das ist die moderne Form von mit Mantel und drunter nackt und dieser Exhibitionismus. Ne? Dieses,
wahrscheinlich.
Dieses Bedürfnis, sich zu zeigen. Irgendwie.
Das könnte natürlich wahnsinnig
möglich
sein. Oder?
Ja. Und das ist natürlich, die kriechen da jetzt alle aus ihren Löchern.
Mhm.
Und weil das ja genau, was du vorhin auch meintest, so unter diesem Deckmantel der Anonymität, ist, fühlen die sich jetzt ja auch noch so sicher. Weil das hat natürlich, ich meine, wenn du jetzt hier in Berlin rumläufst und einfach jedem deinem Schniedel zeigst, dann hat das Konsequenzen.
Da so, kommt dann vielleicht irgendwann mal die Polizei.
Dann wirst du relativ schnell festgenommen, nehme ich mal an.
Mhm.
Und so haben die so ein Gefühl von, naja, ist ja schnell gemacht.
Ja,
es ist so schnell gemacht. Und ich glaube, das ist wirklich eine heiße These, aber ich glaube, dass immer irgendwo diese kleine Hoffnung ist, dass die es dann doch geil finden.
Ja.
Dass irgendwann
oder
dann
dass
jemand sagt,
drauf eingeht.
Fett, mega geil, tierisch.
Mensch, wollen wir uns nicht
Mensch,
mal treffen
Mensch, wollen wir
heute?
Uns nicht mal trennen? So ein bisschen the naked man.
Hier ist meine Telefonnummer, ruf mich bitte an.
Es ist großartig.
Wo habt ihr euch kennengelernt? Naja, er hat mir einen Dickpick geschickt und
ich fand es
halt mega.
Ich war einfach verliebt.
Ja, sofort verliebt. Keine 3 Sekunden hat es gedauert. Scheiß auf Parship.
Liebe ich. Leute, das ist kein Tipp jetzt, ne? Er macht's nicht.
Wie das ist ein bisschen ähnliches Prinzip wie bei der Fernsehsendung Naked Attraction.
So, richtig, genau. Ja, es ist halt, also ich mein Gott, also für jeden ist was dabei, ne?
Herrlich.
Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das nicht so attracte.
Mhm.
An unsicheren Tagen, lustigerweise, wenn ich PMS habe immer, ne? Kurz bevor ich meine Tage kriege.
Warum schickt mir keiner Dickpics?
Nee, das nicht, aber dass ich wirklich denke, so krass, ich bin einfach nicht attraktiv.
Och,
und
Mann.
Das ist interessant, ne, wie das dann so getriggert wird. Aber damit komme ich mittlerweile auch super klar, weil ich mag mich sehr gerne.
Ja.
Aber es ist trotzdem spannend, wie auch so hormonell bedingt man manchmal doch dann genau in diese dummen Gedanken reinfällt. Und wenn dann jemand nämlich schreibt, boah, bist du hässlich. Ah, Stefan Heinzmann hat ein Album draußen. Dann tut das weh.
Ja, voll.
Weil es natürlich genau das bestätigt, was man halt innen drin, das, was du vorhin gerade auch meintest, ne? Dieses, du bist laut und du bist nervig.
Mhm.
Weil es genau das triggert so.
Ja.
Bist du jemand, der dein Privatleben, also teilst du Sachen aus deinem Privatleben oder eher kategorisch gar nicht?
Also ich habe ganz lang mein Privatleben gar nicht geteilt.
Ja.
Dann war ich in einer Beziehung, wo ich mein Privatleben sehr viel geteilt habe. Und jetzt teile ich es aber wieder nicht mehr.
Okay.
Weil, ich weiß nicht genau, warum ich das dann gemacht habe. Das hat sich so ein bisschen bedingt.
Ja.
Aber eigentlich gefällt es mir nicht, weil ich finde, wir sind sowieso so öffentlich. Wir müssen so öffentlich leben. Und irgendwas kann man auch für sich haben.
Mhm.
Also von mir aus kann man... Eigentlich muss man gar nichts wissen, ganz ehrlich.
Voll.
Es gibt genug Leute, von denen weiß man gar nichts. Und wir sind ja auch nicht irgendwelche amerikanischen Stars.
Voll.
Wo es interessiert, ob jetzt Angelina Jolie noch mit Brad Pitt zusammen ist oder was weiß ich was.
Ja.
Und ich finde, das war immer was ich mir eigentlich gerne bewahrt habe für mich.
Ich finde immer die absurdesten Schlagzeilen, wenn sowas steht wie, haben heimlich geheiratet.
Ja.
Und ich denke so, wie heimlich? Also das ist so, ne? Und ich denke so, was soll das?
Nur weil keiner gesagt hat, du, wir heiraten.
Richtig, ne? Nur
das
weil man
so
jetzt
doof.
Nicht alle Pressemitglieder hier eingeladen hat, denke ich dann wirklich so, ne? Aber deswegen glaube ich, dass ja auch viele Leute so diesen Anspruch haben, weil die ja genau diese Mitteilungen ja die ganze Zeit so in den Kopf kriegen.
Ja, klar.
Jetzt haben die heimlich geheiratet.
Ja, Mensch.
Das gibt's doch nicht, dass die das nicht gesagt haben, ne? Und so ein Quatsch. Oder hier haben heimlich ein Kind bekommen.
Ja.
Ich denke so, Gott, jetzt los so. Also ich meine, was geht?
Ja.
Aber was hat sich in der Phase, in der ihr dann das sehr öffentlich gemacht habt, was hat sich so verändert? Kannst du das bestimmen, was dich dann genervt hat?
Also, ich glaube, ich war mir nicht bewusst, welche Konsequenz das in einer Presse hat.
Ja.
Weil ich natürlich nicht mich für so wichtig empfinde.
Ja, verstehe.
Und ich denke, wenn ich einen Furz mache, dass jede scheiß Zeitung darüber schreibt.
Du lebst ja auch einfach nur dein Leben.
Ja, so. Und ich denke halt nicht. Und ich glaube, diese Konsequenz habe ich mir nicht richtig vor Augen gehalten.
Ja.
Und das ist mir jetzt vor Augen geführt worden, auch nach meiner Trennung, weil das natürlich auch dann...
War das dann in der Presse?
Ich war am Bahnhof in Berlin, gehe in den Bahnhof rein und du weißt, da sind doch, also Berliner Hauptbahnhof, kennst du, ne?
Ja, ja.
Sind doch überall diese LED-Anzeigen
ja, genau,
in jeder Säule. Ich komme rein, Ich bin auf jeder Säule. Tatort, Star, blabliblu, hat sich getrennt. Und ich war so, ey, es kann nicht wahr sein. Ich bin ungefähr einmal im Jahr am Bahnhof.
Das ist
und
nicht
heute
dein
ist
Ernst.
Jede Säule alle 10 Minuten kommt meine Fresse.
Unangenehm. Und haben dich genau in dem Moment, haben dich dann da Leute drauf angesprochen, haben dich Leute erkannt?
Du, ich habe mich daneben gestellt und habe so gemacht. Ein Foto gemacht. Nee, zum Glück nicht. Okay. Ich glaube, ich war auch so.
Ja, so casual, ne? So,
ja. Aber das fand ich schon also ich hätte natürlich niemals gedacht, dass das so ein Aufriss wird, wenn ich jetzt meine große Trennung bekannt gebe, die ich auch tatsächlich nur bekannt gegeben habe, weil die Beziehung eben so öffentlich war.
Ja, voll.
Und ich wollte, dass das so auch klären. Öffentlich wieder beendet wird.
Darf ich fragen, du musst die Frage nicht beantworten, ja. Weil ich kenne so Fragen. Mhm. Aber hat das die Trennung erschwert? Weißt du, weil ich finde das ja dann schon unangenehm. Ich meine, so eine Trennung ist ja an sich schon schwierig. Also ich meine, das macht ja keinen Spaß. Das sind ja zwei Menschen, die sich lieben und die sich vielleicht entlieben. Mm. Und dieser Prozess ist ja schon emotional und schwierig genug. Und wenn das dann sozusagen, wenn das dann noch in die Öffentlichkeit gestellt wird, hat das die Trennung erschwert?
Nee, weil das war viel später eigentlich.
Okay.
Ja.
Ja.
Ich war da schon getrennt.
Ja.
Ich hatte mich da schon getrennt, schon länger auch.
Ja.
Und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich es auch nochmal in die Öffentlichkeit getragen
so,
habe,
ja, ja.
Weil ich eben dieses Ende
du
wolltest
haben wollte. Den Cut haben.
Genau.
Dass man nicht immer darauf angesprochen
genau.
wird, dass wie happy ja. ihr seid und wie geht's denn ja. und ja, verstehe.
Und es ist ja trotzdem nicht überall angekommen, ne?
Also, ja, ja, logisch. So. Also ja. Ich
nee,
hab's nicht mitbekommen, sorry.
Ach, scheiße, dann.
Es hat nichts
Ciao,
gebracht.
Ciao, Leute, ich hab
es
keinen Bock mehr.
Es hat nichts gebracht.
Obwohl es auch in der Schweizer Presse verbreitet
glaube ich
wurde.
Sofort. Naja.
Das finde ich ja auch das Geile. Also, wir können ja noch mal ein bisschen über. Die Herkunft. Also meine Mutter ist ja Schweizerin.
Ja.
Und ich werde ja niemals als Schweizerin in der Schweiz ja. angesehen. Außer ich mache was Tolles.
Wirklich?
Dann
ist es unsere Schweizerin.
Jasna, ja, unsere Schweizer Tatortkommissarin.
Was ist
ja,
lustig?
Super, fantastisch, finde ich ganz
bist
toll.
Du auch so Eigentum dann?
Ja, super.
Ja, ich bin auch so Eigentum.
Ja?
Ich bin so eine Wohnzimmerlampe in
ja,
der Schweiz.
Ja, herrlich.
Ja, voll. Wirklich.
Ich finde es so doof.
Sprichst du Schweizerdeutsch?
Ganz schlecht. Also ich verstehe alles, weil meine Oma hat mit mir immer Schweizer oder redet immer mit mir Schweizerdeutsch. Die spricht aber Berndeutsch.
Oh, das ist der schwierigste Dialekt. Dann
ja,
verstehst du den
alles.
Schwierigsten Dialekt.
Ja. Voll. Und deshalb könnte ich wahrscheinlich auch Waliser verstehen.
Ich glaube ganz sicher, dass sie mich wirklich verstehen. Wir könnten das Interview ab jetzt einfach auf Schweizerdeutsch machen.
Nicht. Also, ich kann schon etwas sprechen, aber nicht so gut. Nein,
das ist
so schlecht. Mein Lieblings ist Gömmereis Gotzie.
Gömmereis Gotzie. Ja. Das hast du, das ist wirklich, das merkt man schon, das ist irgendwo im Blut.
Ja, also, wenn ich in der Schweiz bin, rede ich auch Schweizerdeutsch, weil ich halt irgendwann mal habe ich gedacht, weil ich ja eben nur einen Schweizer Pass habe, ich habe keinen deutschen Pass, bin hier geboren, hier aufgewachsen, habe natürlich immer einen Schweizer Bezug gehabt, meine Mutter ist Schweizerin, meine Oma, mein Opa irgendwie auch. Und habe dann irgendwann mal so ein National irgendwas, so ein Dings bekommen.
In der Schweiz darf man ja Nationalstolz
genau.
empfinden.
Genau, und ich
darf
dachte
man.
So, ich krieg keinen deutschen Pass, ich bin jetzt Schweizerin.
So.
Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss halt auch die Sprache sprechen.
Ja.
Und seitdem, ich meine, Schweizer sind jetzt auch nicht die nettesten Leute zu AusländerInnen.
Voll.
Und seitdem versuche ich tatsächlich, wenn ich in der Schweiz bin und es auch im Ohr habe, auch Schweizerdeutsch zu reden. Man hört natürlich, dass ich von nirgendwo komme, weil, um zu erklären, in der Schweiz wirklich ungefähr jede Straßenecke hat einen anderen Dialekt.
Wirklich jede Straßenecke.
Also, und es ist sehr schwierig und man hört einfach, dass ich von nirgendwo komme. Jetzt habe ich schon lange kein Schweizerdeutsch mehr geredet,
das
deshalb ist es jetzt einfach nur peinlich, wenn ich was rede. Aber wenn ich da bin, ich rede dann halt irgendwie.
Gömmereis Gotzie war schon sehr gut.
Gömmereis Gotzie.
Ja.
Ja. Und ich finde das irgendwie wichtig. Ich finde auch wichtig, ich wähle auch in der Schweiz.
Okay, cool.
Also,
toll.
Weil ich habe anderswo kein Wahlrecht.
Ja.
Und ich versuche mich dann ein bisschen zu informieren. Das ist auch toll, wenn man von der Schweiz einen Wahlbrief bekommt.
Wahnsinn.
Da kriegt man erstmal so einen ganz dicken Umschlag mit 200 Prospekten.
Richtig.
Und da wir ja eine direkte Demokratie haben, gibt es auch immer noch ein tolles Informationsheft für
so
warum ja, warum nein,
genau.
warum
wer
enthalten.
Wer sagt ja, wer sagt nein.
Das finde ich wirklich toll.
Mhm,
und dann kann
auch.
Man sich auch ein bisschen als Auslandsschweizer sozusagen integrieren
ja,
und
voll.
Involvieren. Ich finde das wichtig, weil ich meine Stimme ist sonst verschenkt.
Total, absolut.
Und ich bin ein Verfechter des Nichtwählens, also
eine
Verfechterin des
Wählens.
Wählens.
Ja.
und finde, man macht ja auch viel Wahlkampf für Leute in Deutschland. Ja. Also ich habe bei allen Bundestagswahlen, vor allem seit die braune Suppe hochkocht,
ja.
Da im Übrigen habe ich auch immer viel Gegenwind bekommen, weil dann, was will die Schweizerin denn in der deutschen Politik, wo ich so denke, ja, ich kann ja trotzdem,
ja, und vor allem
erstens lebe ich hier, ich zahle hier Steuern und ich kann ja wohl auch irgendjemand protegieren oder die mich.
Hättest du gerne einen deutschen Pass?
Für Sachen wie wählen gehen, ja.
Deswegen frage ich, ja.
Und ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich einen meiner beiden Pässe abgebe.
Ach, weil du müsstest einen abgeben.
Ich muss einen abgeben und da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, das verstehe ich.
Weil ich aber auch keinen deutschen Pass bekommen habe. Also du bist, bis du 16 bist, früher,
ja,
mit der Mutter auf dem Pass hier gewesen.
Ah.
Und da wir non-EU sind,
ja,
hatte ich eine Aufenthaltserlaubnis mit meiner Mutter. Und meine Mutter war aber zu der Zeit schwanger, beziehungsweise im Mutterschutz.
Mhm.
Als ich eine eigene Aufenthaltsgenehmigung hätte kriegen sollen.
Okay.
Und dann hat das Amt sozusagen gefragt, bevor es irgendein Gespräch stattgefunden hat, haben sie gefragt, wollen Sie den deutschen Pass?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nö, warum?
Ach so, ja.
Und dann haben die gesagt, gut, dann haben wir jetzt ein Problem. Und dann habe ich gesagt, wie? Ja, Sie leben von Sozialhilfe, weil Ihre Mutter bezieht Sozialhilfe. Das bedeutet, Sie kriegen keinen Aufenthalt in Deutschland. Dann habe ich gesagt, also das hätten sie mir ja vorher sagen,
ja,
können,
crazy.
Dann wäre die Entscheidung vielleicht anders ausgefallen. Und das komplette Problem daran war, vor 95 Geborene haben von, ich glaube von Deutschland aus, keine Doppelstaatsbürgerschaften bekommen. Und deshalb habe ich keine Doppelstaatsbürgerschaft mit Deutschland gekriegt. Und da meine Mutter dann auch noch frecherweise von Sozialhilfe gelebt hat, weil sie
so
im Mutterschutz war.
So eine Frechheit.
Ich saß da und meinte, sie hat ja einen Job. Also sie ist ja nur im Mutterschutz, ist egal. Und dann meinte ich sie, ja, was ist denn dann jetzt? Und dann waren die so, ja, da müssen sie jetzt gucken, da kriegen sie ja jetzt wahrscheinlich keinen Aufenthalt. Wo soll ich denn hin? Also meine Mutter ist hier alleinerziehend mit noch zwei Kindern. Also was soll der Scheiß? Ja,
da war sie dann mit dir in Deutschland.
Naja, ich habe noch nie in der Schweiz gelebt. So, wo, ja, ist uns doch egal. Okay. Meinte ich so, ja, cool. Und dann haben die gemeint, ja, wir gucken jetzt. Dann war da eine ganz nette, die meinte, ja, rufen Sie mal in 8 Wochen an und dann gucken wir mal, ob es durch ist oder nicht. Und dann gucken wir weiter.
Okay.
Und dann ging das aber irgendwie auch nicht durch. Es ging bei uns los, ja, wie machen wir das jetzt? Dann gehst du in die Schweiz, dann melden wir dich da in der Schule an, wohnst bei deiner Cousine und wir versuchen das alleine, dein Vater versucht das alleinige Sorgerecht für dich zu beantragen.
Da warst du 16.
Ja, damit ich dann einen deutschen Pass beantragen kann.
Und dein Vater war dann auch in Deutschland?
Ja, ja. Der ist Deutscher.
Der ist Deutscher, ja. So.
Und dann war ich so, oh mein Gott, also was das losgetreten hat, ne? Und deshalb habe ich dann irgendwann gedacht, nö, ich will keinen deutschen Pass.
Ja.
Wenn es so ein Aufwand ist, man so behandelt wird. Und des Weiteren habe ich dann auch gedacht, wie werden Leute behandelt, die einen anderen Pass haben, die aus arabischen, aus afrikanischen, aus,
ja,
was weiß ich, egal inzwischen
wo,
welchen Staaten,
ja,
kommen. Und ja, da war ich dann so, nö, dann wollte ich halt ganz lang keinen, weil ich hätte dann einen Einbürgerungstest machen können.
Ja.
Und dann habe ich aber gesagt, nee, also das ist mir auch echt zu blöd. Ich bin hier geboren, ich, ja, bin hier aufgewachsen, ich zahle hier Steuern,
ja,
ich bin vollwertiges Mitglied dieser, ja, Gesellschaft und habe dann gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann habe ich eben noch den chilenischen Pass gekriegt,
mhm,
und jetzt müsste ich wirklich doll überlegen, ob ich einen abgebe. Auch in der momentanen Situation,
ja,
finde ich es eigentlich ganz gut.
Was bedeutet dir dein chilenischer Pass?
Ich habe mir den geholt oder wir haben uns den alle geholt, weil das irgendwas, das ist ein Teil von mir.
Mhm. Also wer genau ist?
Meine Mutter ist halb Chilenin.
Ah, so, ja.
Und ich habe da sehr viel Familie und,
ja,
ich habe irgendeinen großen kulturellen Bezug dazu, einen familiären Bezug. Und das ist so das Einzige, was mir sozusagen außer den Besuchen dort geblieben ist, weil,
mhm,
und irgendwie war ich dann so, ja, das bedeutet mir mehr als ein deutscher Pass.
Dann einfach ein emotionaler Weg,
ja, genau,
auch, ne?
Ja.
Weil es auch so weit weg ist,
genau,
wahrscheinlich,
ja,
kann ich mir vorstellen. Weil gerade das, ne, Deutsch-Schweiz ist dann so, ja, Schweiz ist so nah, man kann da immer,
mhm,
hin. Deutschland-Schweiz ist ja natürlich auch sehr einfach hin und her zu reisen und es geht ja. Also du,
ja,
lebst,
klar,
ja, hier als vollständiges,
ja,
bis auf das du nicht wählen kannst. So,
ja.
Das kann ich mir vorstellen, das nervt.
Und trotzdem können sie dich rausschmeißen. Das ist auch noch ein Ding, ne? Wenn du Scheiße baust, kannst du abgehen. Und dann kriegst du halt auch keinen Aufenthalt mehr. Aber gut, so ist es halt. Ich könnte mich ja umentscheiden.
Wäre das für dich eine Option, in der Schweiz zu wohnen?
Ich habe mal drüber nachgedacht, aber ich müsste halt auch in der Schweiz arbeiten und das ist halt im Film relativ schwierig, weil es wird viel auf Schweizerdeutsch gedreht, Mundart, und da bin ich einfach zu schlecht drin.
Was ich noch, ich habe ein Chaos in meinem Kopf. Deine Mama ist in der Schweiz.
Meine Mutter lebt in Deutschland.
Ach, die lebt in Deutschland.
Aber halb Schweizerin, halb Chilene.
Okay, und dein Papa lebt in Deutschland.
Auch in Deutschland.
Sind die noch zusammen?
Nein.
Okay, und wie, also weiß nicht, vielleicht auch viel zu persönlich, aber hast du einen guten Draht zu beiden?
Ja.
Toll.
Ja, du?
Ich liebe meine Eltern.
Sind die noch zusammen?
Ja, die sind zusammen. Und also, die sind so das. Es ist wirklich einfach zu kitschig, ne? Und ich fühle mich manchmal ein bisschen schlecht, dass ich da nicht so anknüpfen kann, dass ich das nicht auch für mich haben kann, so. Aber das ist so das Pärchen, die sind jetzt seit über 50 Jahren verheiratet. Mhm. Und wenn die weglaufen, dann so Händchen halten.
Süß, ja, oh mein Gott. Ist,
die zwei sind, also ich bin wirklich. Die sind so toll.
Ach Mann.
Ja, und ich glaube deswegen, ich habe schon für mich. War das schon immer so das Bild, das ich habe von Liebe? Mhm. Ne, dieses sich kennenlernen, sich verlieben und dann für immer und ewig zusammenbleiben. Ja. Die sind einfach ein Team.
Ja,
so.
Schön.
Die haben zusammen gearbeitet, die haben zwei Kinder bekommen und machen das einfach fantastisch. Aber ja, habe ich nicht hingekriegt. Und ist aber auch okay.
Gut.
Ich habe mittlerweile auch, genau, ich habe auch voll, und das Süße aber ist, und das ist noch viel süßer an meinen Eltern, die haben noch nie gefragt, ja, wann gibt es denn Kinder? Und
Mann,
und wann,
gut.
Ne? Und willst du denn jetzt nicht mal? Das haben die überhaupt nicht. Ich habe meine Mama letztens darauf angesprochen, wie das für sie ist, dass sie jetzt so unter ihren Freundinnen die Einzige ist, die noch keine Nachkommen hat, so, die keine Enkelkinder hat. Und sie hat gesagt, ach, ganz ehrlich, also, wenn ich so in meinem Umkreis auch gucke, die ganzen Omas, die werden da gebraucht als Babysitter, die haben mega Stress.
Deine Mutter so.
So, und sie findet einfach so, ey, du, wenn du glücklich bist,
ja, das ist sehr,
dann
sehr
ist
schön.
Doch alles gut. Und sie hat auch gesagt, das hat mir sehr viel bedeutet, weil sie meinte, weißt du, heute Mama zu sein, ist auch nicht mehr das Gleiche wie früher Mama zu sein. Und dass sie das sehr gut verstehen kann. Das fand ich total cute.
Ja, das finde ich schön. Super schön.
Fand ich wirklich toll, weil ich wollte immer Kinder haben.
Ja.
Eigentlich. Sollte dann nicht sein. Und jetzt bin ich wahnsinnig froh, dass ich keine habe. Und es ist schwer, das als Frau zu sagen.
Total.
Ich wollte
nie Kinder und meine arme Mutter, meine andere Schwester will auch keine Kinder.
Spannend.
Jetzt gibt es noch eine. Ist
okay,
die letzte,
seit drei
Hoffnung.
Schwestern.
Ja.
Und möchte sie Kinder haben?
Die ist erst 20, ich weiß nicht. Die hat gerade angefangen zu studieren. Mein Opa hat sie im Familienchat gefragt, sorry, dass ich es erzähle. Und wie war der erste Tag? Und sie so, naja, war ein bisschen langweilig.
Oh, wie cute.
Ja, also... Ja, also krass. Also 50 Jahre zusammen ist auch echt
das
lang.
Das ist crazy. Und ich meine, die haben in einem Restaurant gearbeitet. Das hatte 365 Tage im Jahr auf.
Boah,
ne?
Alter, das musst du erstmal durchhalten, ne?
Das
aber vielleicht schweißt das auch gerade zusammen.
Ey, die,
ne?
Zwei sind einfach ein Team, ne? Die können sich hundertprozentig aufeinander verlassen.
Mega geil.
Und beide wissen genau, wo die Stärken liegen, die Schwächen. Die sind echt toll.
Cool.
Und die sind auch so herrlich stolz. Ne?
Ja.
Die finden alles so toll. Und ich meine, mein Papa ist aufgewachsen im Wallis.
Mhm.
Da gab es keinen Strom, kein fließend Wasser.
Ja, krass.
Die sind im Mittelalter aufgewachsen.
Ja.
Und ich meine, das ist mein Papa.
Ja.
So. Der hat mit 9 Jahren hat er auf dem Berg oben allein gearbeitet. Der musste da auf 30 Kühe aufpassen. Mit 9 Jahren. Das ist
also
heute unvorstellbar.
Also er ist der richtige, der echte vom Almöhi, der echte Ziegenpeter.
Genau
sozusagen.
Der. Und ich meine, der ist jetzt halt einfach ein Mann Mitte, Ende 70 und ist natürlich wahnsinnig dankbar, ne, dass die jetzt ein Haus haben und fließend Wasser und Strom und Kinder, die was mit ihrem Leben machen, das ist schon toll.
Das finde ich mega schön. Das finde ich einen sehr guten Abschluss für unsere erste Folge.
Ja, ne?
1+1.
Und wie fandst du es?
Hast
du dich wohl gefühlt?
Bisher habe ich mich sehr wohl gefühlt.
Ich auch.
Bisher finde ich alles sehr gut, passend.
Und wir haben noch nicht mal Hilfsmittel gebraucht bis jetzt.
Nee, ich will aber auf jeden Fall vielleicht in der nächsten Folge das Freundebuch ausfüllen.
Ich auch. Und ich bin auch mega gespannt auf die Fragen. Ich
wir
will
machen
ein,
das alles
ein Euro
noch.
Will ich da reinpacken, auf jeden Fall.
Das machen wir.
Danke, Jasna.
Danke dir.
Bevor wir hören, was unser Duo über das Gespräch denkt, gibt's hier noch einen Podcast-Tipp.
Ich bin Lea von Telephobia. In meinem Podcast helfe ich Menschen bei diesem einen Anruf, den sie schon ewig aufschieben. In der neuen Staffel spreche ich zum Beispiel mit Annette. Sie will ihren Vater anrufen. Es gibt da nur ein Problem. Sie kennt ihn eigentlich gar nicht. Sie hat ihn nur einmal gesehen. Vor mehr als 30 Jahren. Jetzt will Annette endlich mit ihm sprechen. Denn er hat was, das sie dringend braucht. Die Telefonnummer ihrer verschollenen Schwestern. Ob sie die bekommt und viele andere persönliche Anrufgeschichten hört ihr bei Telephobia, dieser eine Anruf. Hört rein in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Übrigens sind wir demnächst live zu hören in Berlin. Daniel Boschmann und Gülcan Kamps treffen sich wieder und erzählen uns, ob sie Freunde geworden sind. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Kommt vorbei, wir freuen uns.
Und jetzt geht's weiter mit 1 plus 1.
Na, wie war's? Also ich fand das erste Aufeinandertreffen sehr schön, sehr intensiv, sehr interessante Fragen, sehr tiefe Fragen schon. Und ich freue mich auf die nächsten drei weiteren Folgen und denke, ich werde aber noch mal ein bisschen mehr in Tour-Life und Schweiz-Life bohren.
Boah, für mich war die voll angenehm, weil ich ehrlicherweise sie ja natürlich nicht kannte und nicht es einschätzen konnte. Und ich finde, so erzwungene Gespräche können ja auch wirklich nach hinten losgehen, ne? Dass man immer so dieses, was frage ich denn jetzt, was sage ich denn jetzt? Und ich fand, das war so ein total natürliches, mega nettes Gespräch. Ich glaube, wir haben beide, waren sehr interessiert. Ich finde, sie hat super Gedanken, gute Sprüche auch zwischendurch. Ich fand es sehr angenehm.
Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1@swr3.de. 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherin Maximiliane Hecke. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm und Amelie Kern.